tot, sah auf die Welt hinab. Die Zeitlosigkeit hatte jetzt den Rand erreicht und breitete sich mit Lichtgeschwindigkeit ins Universum aus. Die Scheibenwelt glich einer kristallenen Skulptur. Tod beobachtete, wie die Sonne in ihrer Umlaufbahn verharrte. Ihr Licht wurde trüber und verschob sich in den roten Bereich. Er seufzte und gab Binky einen kleinen Stoß. Das Pferd trat vor in eine Richtung, die man auf keiner Karte fand. Und der Himmel war voller grauer Kutten. Es kam Bewegung in die Reihen der Revisoren, als sich ihnen das weiße Ross näherte. Licht blitzte, eine in Weiß gekleidete Gestalt erschien mit einem Buch in der Hand. Sie sah von Tod zu den zahllosen Revisoren und fragte: »Entschuldigung, ist dies der richtige Ort? Dies ist die Apokalypse, nicht wahr?« »Nein«, antwortete ein Revisor. »Ja«, antwortete Tod, »dies ist das Ende der Welt.« »Großartig«, sagte die Gestalt. »Wie bitte?« fragte der Revisor. »Wie bitte?« fragte Tod. Die Gestalt wirkte verlegen. »Ich habe die entsprechende Stelle markiert. Meine Güte, ich musste ziemlich lange warten.« Tod sah auf das Buch. Einband und Seiten bestanden aus Eisen.
»Du bist der ganz in Weiß gekleidete Engel aus dem eisernen Buch von Tobruns Prophezeiung. Habe ich recht?« »Ich weiß nicht, wie ich es dir beibringen soll. Du bist nicht offiziell.«
»Was soll das heißen?« fragte der Engel misstrauisch.
»Seit 100 Jahren gilt das Buch Tobrun nicht mehr als offizielles Kirchendogma. Der Prophet Bruta zeigte, dass das ganze Kapitel nur eine Metapher für den Machtkampf in der frühen Kirche darstellt. Es ist nicht Teil der revidierten Version des Buches Ohm. So wurde es bei der Kirchenversammlung von I beschlossen. Leider bist du kein integraler Bestandteil der Ereignisse mehr.«
Der Engel sah sich um und ließ den Blick durchs Universum schweifen. »Aber was soll ich dann machen?« jammerte er. »Ich habe auf diesen Augenblick gewartet, seit Jahrtausenden.« Er starrte auf das eiserne Buch. »Tausende von trostlosen, langweiligen Jahren«, murmelte er. »Bist du jetzt fertig?« fragte der Revisor. »Ein großer Auftritt. Mehr hatte ich nicht. Das war der Zweck meiner Existenz. Man wartet und übt, und dann wird man einfach gestrichen, weil Schwefel nicht mehr als modische Farbe gilt.« »Bin ich spät dran?« tönte eine Stimme durch die Nacht. Ein Pferd näherte sich. Es glänzte ungesund wie eine brandige Wunde kurz bevor der Chirurg mit der Säge kam.
»Ich dachte, du wolltest nicht mitkommen«, sagte Tod.
»Ich wollte es wirklich nicht«, erwiderte Pestilenz, und es klang nach hervorquellendem Eiter. »Aber Menschen haben so interessante Krankheiten.« Ein verkrustetes Auge zwinkerte Tod zu. »Zwei von euch genügen nicht«, knurrte der Revisor. Ein weiteres Pferd kam aus der Dunkelheit. »Ich habe nachgedacht«, sagte jemand. »Vielleicht gibt es einige Dinge, für die es zu kämpfen lohnt.« »Ha, du bist Hunger, nicht wahr?« fragte der Engel des eisernen Buches und begann wieder zu blättern. Kriegspferd war groß und rot. Die Schädel toter Krieger hingen am Sattelhorn. Hinter Krieg saß Frau Krieg und hielt sich grimmig an ihm fest. »Alle vier, Bingo«, sagte der Engel des Buches. »Er darf sich nicht überanstrengen«, sagte Frau Krieg scharf, »und lasst nicht zu, dass er irgendetwas Gefährliches anstellt. Er ist nicht so kräftig, wie er glaubt, und er gerät leicht in Verwirrung.« »Also ist die ganze Schar hier«, sagte der Revisor. Metallene Blätter klapperten. Der Engel des eisernen Buches wirkte verwirrt. »Ich glaube, das stimmt nicht ganz«, sagte er. Niemand achtete auf ihn. Dann beginnt mit eurer kleinen Schau«, sagte der Revisor. »Jetzt müsst ihr losreiten, um Schrecken und Zerstörung zu bringen und so weiter und so fort. Korrekt?« Tod nickte. Der über ihm in der Luft schwebende Engel des Eisernen Buchs blätterte noch immer und versuchte, seine Stelle zu finden.
»Genau. Es stimmt zwar, dass wir losreiten müssen«, fügte Tod hinzu und zog sein Schwert. »Aber nirgends steht geschrieben, gegen wen.«
Ronny Soak betrat den Eisraum, wo sein Atem in der kalten Luft kondensierte. Blitzblanke Milchkannen waren auf dem Boden aufgereiht. Fässer mit Butter und Sahne standen in eisverkrusteten Regalen. Von raureif überzogene Gestelle enthielten zahllose Eier. Er hatte geplant, im nächsten Sommer nicht nur Milch zu verkaufen, sondern auch Eis. Das war der nächste logische Schritt in seinem Geschäft. Außerdem musste er irgendwie die Kälte verbrauchen. Ronny öffnete die Tür eines Schranks und zerschlug mit der Faust das Eis darin. Dann streckte er die Hand aus. Als sie wieder zum Vorschein kam, hielt sie ein Schwert, an dem blaue Flammen knisterten. »Ich bin zurück«, sagte er. Der fünfte Reiter der Apokalypse ritt los, und ein schwacher Käsegeruch folgte ihm. Unity sah zu ihren beiden Begleitern und dem blauen Glühen, das noch immer über ihnen hing. Sie waren hinter einem Obstkarren in Deckung gegangen. »Welche Pralinen haben wir übrig?« »Wir sind inzwischen beim Nougat angelangt«, sagte Unity, »und ich finde es schrecklich, Nougat mit Schokolade zu überziehen, so dass er einen völlig unerwartet angreift. Susanne, duckt euch hinter den Karren dort drüben und lauft, wenn ich das Signal gebe«, sagte Luce. »Na los!« Luce beobachtete, wie sie davoneilten. Dann griff er nach seinem Besen und trat auf eine Straße voller grauer Leute. »Entschuldigung«, fragte er. »Könnte ich bitte eure Aufmerksamkeit haben?« »Was macht er?« fragte Susanne, die hinter dem Karren hockte.
»Sie nähern sich ihm alle«, erwiderte Lobsang. »Einige von ihnen haben Waffen. Er erzählt ihnen von Regel Nummer 1, und das bedeutet, er hat einen Plan. Ich glaube, es klappt. Ja.«
»Was macht er jetzt? Was macht er jetzt?«
»Komm, es ist alles in Ordnung mit ihm.«
Susanne sprang auf.
»Gut, sie haben ihm den Kopf abgeschlagen.«